Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Lipödem-Podcast. Heute gibt es eine Solo-Folge mit mir, Nathalie Stark von mindbodylife.de für ein gutes Leben mit Lipödem. Du wirst also nur mich hören heute ausnahmsweise und ich erzähle dir etwas über das Thema Insulin- und Leptinresistenz. Und zwar aus gegebenem Anlass, da ich diese Diagnose bekommen habe, obwohl ich ja recht ayurvedisch unterwegs war. Das hat mich auch gewundert. Und ich teile das mit dir, weil ich das sehr gut erklärt bekommen habe, wie Leptin und Insulin in unserem Körper wirken und diese Resistenzen eben häufig auch bei Übergewicht auftreten. Und da dachte ich, das ist bestimmt für viele von Lipödem betroffene Frauen interessant, weil ja häufig auch ein bisschen, manchmal auch ein bisschen mehr, Übergewicht zum Lipödem dazukommt oder auch wenn jetzt nur ein reines Lipödem vorliegt, dann hat man es ja trotzdem mit vermehrten Fettzellen zu tun. Und diese Resistenzen treten eben häufig auf, wenn vermehrte Fettzellen vorliegen. So, und bevor ich richtig loslege, noch kurz der Hinweis, dass diese Folge natürlich keinen Arztbesuch ersetzt und selbstverständlich auch keine ärztliche Beratung ist, weil ich bin ja keine Ärztin. Ich habe mich aber sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und auch ein Skript mit Erklärungen von meiner Heilpraktikerin bekommen und da halte ich mich jetzt auch ganz eng dran. Also ihr bekommt hier schon richtige Informationen jetzt vermittelt. Und es soll ja auch nur ein Impuls sein, falls ihr damit in Resonanz geht mit den Symptomen und mit dem Ganzen, dass ihr euch vielleicht auch mal darauf hinchecken lasst. Also zu Anfang kurz, was ist Insulin? Das ist ein Hormon der Bauchspeicheldrüse, das den Blutzucker Spiegel reguliert. Und was ist Leptin? Leptin ist ein Proteohormon, das im menschlichen Fettgewebe gespeichert wird und dem Körper signalisiert, wann er satt ist. Und es reguliert das Hungergefühl, sodass du nicht mehr Nahrung zu dir nimmst, als du tatsächlich benötigst. Im besten Fall dann. Und Symptome der Insulin- oder Leptinresistenz, ganz wichtig, damit du das so ein bisschen einordnen kannst, ob diese Folge jetzt für dich überhaupt eine Relevanz hat. Das ist, wenn du Heißhunger hast und zwar besonders auf kalorienreiche Nahrung, wenn du Übergewicht hast, wenn du unter Energiemangel leidest, also häufig schlapp bist und aber gar nicht genau weißt, warum, wenn du Haarausfall hast, wenn du eine Fettstoffwechselstörung hast, wenn du Bluthochdruck hast und auch zu schnellem Frieren neigst, wenn du schwanger werden willst, aber irgendwie klappt es nicht. Und wenn du bauchbetontes Übergewicht hast, ne? Also zu viel Bauchfett und auch wenn du so ständig Hunger hast, wenn dir drei Mahlzeiten nicht reichen, sondern du die ganze Zeit dazwischen auch mal snacken willst und ständig Hunger hast. Das alles können Symptome sein für Insulin- und Leptinresistenz und ich habe die jetzt nicht alle, glücklicherweise, sondern ich bin zu der Heilpraktikerin gegangen, weil ihr wisst ja, wenn ihr regelmäßiger zuhört, dass ich sehr ayurvedisch mich ernähre und auch ayurvedisch lebe, besonders im letzten Jahr 3 Monate ganz, ganz intensiv und von daher eigentlich dachte, dass ich ja einen gesunden Lebensstil habe und mich sehr gewundert habe, warum ich denn so einen Haarausfall habe, warum ich schon einen Energiemangel habe, also auf der einen Seite voller Ideen und Tatendrang bin, aber dann nicht fähig bin, das auszuführen, weil ich so einen krassen Energiemangel habe. Und ich auch häufiger meistens in der zweiten Tageshälfte auch Heißhunger bekomme auf kalorienreiche und zwar in meinem Fall fettige Nahrung. Das kam mir komisch vor. Ich fühlte mich so ein bisschen fremdgesteuert. Das bin nicht ich. Das fühlt sich irgendwie an, als würde jemand anderes über mich bestimmen. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, zur Heilpraktikerin zu gehen. Ja, und die Insulinresistenz ist übrigens auch eine Vorstufe des Typ 2 Diabetes, aber man kann das, wenn man erstmal drauf gekommen ist, dass man das hat, auch wieder in Balance bringen. Also keine Panik, ist jetzt kein Muss, dass man das bekommt. Also des Typ 2 Diabetes. So, und jetzt ich komme jetzt mal in den erklärenden Bereich, wie das im Körper so funktioniert und welche Funktionen diese zwei Hormone haben und was passiert, wenn sie ihre Funktion nicht ausführen können. Also unser Körper Der besteht aus vielen, vielen Zellen und die benötigen alle Energie. Und wenn wir Nahrung aufnehmen, dann steigt der Blutzucker. Der Blutzucker, das ist sozusagen die Glucose, steigt dann an. Und da Glucose als Energielieferant nicht alleine in die Zellen dringen kann, wird zusätzlich das helfende Hormon Insulin von der Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet. Und mit Hilfe von dem Insulin kann dann Glucose jetzt in alle Zellen dringen und dem Gehirn wird Sättigung signalisiert und wir können dann so langsam aufhören zu essen. Und unter bestimmten Umständen, wie zum Beispiel einer hohen Mahlzeitenhäufigkeit, also man isst irgendwie ständig über den Tag verteilt, oder auch einem hohen Konsum an stärkehaltigen Kohlenhydraten und Fructose, kann es dann allerdings dazu kommen, dass so viel Glucose und Insulin im Blut ist, dass die Zellen nicht mehr sensibel auf Insulin reagieren. Sie empfangen also nicht mehr ausreichend das Signal, dass Blutzucker in der Blutbahn ist und von der Zelle aufgenommen werden kann. Und dann entsteht ein Energiemangel in den Zellen. Das zeigt sich dann beispielsweise durch, wenn man keine langanhaltende Sättigung mehr hat oder wenn man halt so antriebslos ist. Ja? Und der Blutzucker verweilt nun lange im Blut, anstatt in die Zellen zu gelangen. Und das kann dann auch zu Entzündungen führen. Und das war für mich eine sehr interessante Erkenntnis, weil ich nämlich damals, also im letzten Jahr, das war genau vor einem Jahr, in der Zeit in Sri Lanka ja bei zwei Ayurveda-Ärzten war. Und beide haben gesagt, diese Lipödem-Symptomatik, die hat den Ursprung in meinem Blut, weil das Blut war vergiftet. Und ich habe das in anderen Folgen schon erzählt, wir hatten halt eine Sprachbarriere, die konnten fast kein Englisch. Und ich konnte kein Singalesisch und so, und die konnten auch kein Deutsch. Und somit hatte man dann immer so Wortfetzen und musste sich dann da so einen Reim drauf machen. Und ich konnte halt mit meinem Blut ist vergiftet. Ja, wie, ich kenne jetzt nur Blutvergiftung, das habe ich jetzt wohl mal nicht. Und ansonsten konnte ich mir da halt keinen Reim drauf machen. Und jetzt verstehe ich das aber, was die meinten mit dem vergifteten Blut, dass hier zu viel Insulin im Blut ist und das nicht mehr in die Zellen gelangen kann. Jetzt hat sich für mich sozusagen dieser Kreis geschlossen. Und man kann sich das bildlich so vorstellen, als würden die Zellen, also ich stell dir eine Zelle vor, ja, und diese Zelle, die Zellen, die stellen sozusagen, oder die halten ihre Ohren zu, ja, und die Ohren sind aber die Andockstellen fürs Insulin, also durch die Ohren kommt das Insulin von den Zellen, ja, und jetzt halten die sich aber die Ohren zu, jetzt kann das Insulin nicht mehr rein. Und das Insulin ist die Musik. Und die wollen das nicht reinlassen, weil die Musik, also das Insulin, ist zu laut. Deswegen hält sich die Zelle die Ohren ganz fest zu. Und jetzt muss aber die Bauchspeicheldrüse noch mehr Insulin produzieren. Ist logisch, oder? Damit das Signal, dass Blutzucker aufgenommen werden kann, zumindest ein bisschen durchdringt. Und bildlich vorgestellt muss also die Musik, das Insulin, jetzt noch lauter werden, damit man mit zugehaltenen Ohren, die zugehaltenen Ohren sind die Insulin-Andockstellen, immer noch etwas hören kann. Ja? Und diese überschüssige, in Anführungszeichen überschüssige Energie, die vom Körper nicht verbraucht wird, die wird jetzt in Fett als Energiereserve umgewandelt. Was dann langfristig auch zu Übergewicht führen kann. Und neben der Funktion, Blutzucker in die Zellen zu manövrieren, hat Insulin aber auch noch eine weitere Funktion. Und zwar Insulin ist auch ein Wachstumshormon. Und besonders Eierstockgewebe, in denen Sexualhormone gebildet werden, wächst stark durch viel Insulin im Blut und führt dazu, dass vermehrt Testosteron produziert wird. So dass jetzt im Verhältnis mehr Testosteron als Östrogen vorliegt. Und da Testosteron ein noch stärkeres Wachstumshormon ist, kann es zu Zystenbildung kommen, es kann den Wachstum von männlicher Körperbehaarung fördern bei der Frau und es kann auch zu Haarausfall kommen. Von den drei Symptomen habe ich jetzt Letzteres. Und durch das Ungleichgewicht an Hormonen kann es dann auch den Zyklus der Frau beeinträchtigen und der kann dann sogar aussetzen. Also wenn du einen unregelmäßigen Zyklus hast oder wenn er teilweise, wie gesagt, auch aussetzt, dann lass das auf jeden Fall checken in Richtung Insulinresistenz. Es könnte dann damit zusammenhängen, es könnte die Ursache sein. So, und jetzt komme ich mal zum Leptin. Das Körperfett, das war evolutionär betrachtet eine wichtige Energiereserve, das wissen wir ja. Und da das Gehirn die Zustimmung für energieverbrauchende Prozesse gibt, ist es wichtig, dass es darüber Bescheid weiß, wie viel Energiereserven der Körper besitzt. Und dafür senden die Fettzellen das Hormon Leptin aus. Und Leptin führt normalerweise zur Sättigung, habe ich anfangs ja schon gesagt, das ist das Sättigungshormon und erlaubt dem Körper viel Fett zu verbrennen und das auch zu dürfen. Also der Körper darf viel Fett verbrennen. Und gibt es allerdings sehr viele Fettzellen, wird ganz viel Leptin ausgesendet. Ihr könnt euch vorstellen, mit Lipödem hat man recht viele Fettzellen, also wird bei uns ganz viel Leptin ausgesendet. Ich möchte es nicht verallgemeinern, aber in meinem Fall ist es nun so. Und hier greift der gleiche Mechanismus wie bei viel Insulin im Blut. Das Gehirn kann irgendwann nicht mehr sensibel darauf reagieren. Jetzt kommt auch nicht mehr das Signal an, dass Energiereserven, obwohl sie mehr als ausreichend vorhanden sind, in Form von Fett vorliegen. Und das Gehirn denkt nun, dass der Körper kurz vor dem Verhungern steht. Und aktiviert einen Sparmodus. Und alle energieverbrauchenden Prozesse werden runtergefahren. Das bedeutet auch, dass Hunger, also besonders auf eben kalorienreiche und fettreiche Nahrung zunimmt. Das ist zum Beispiel bei mir der Fall. Und die Lust, sich zu bewegen, die nimmt ab. Das ist bei mir auch manchmal der Fall. Und auch Prozesse wie Wachstum, zum Beispiel die Haare, Körperwärme, Stoffwechselprozesse und Fruchtbarkeit werden runtergefahren. Und der Körper kriegt nun den Auftrag, die Nahrung effizienter zu verwerten, indem möglichst viel Fett aus der gesamten Nahrung angelegt wird. Das heißt, wir nehmen richtig schön zu. Und dem Körper wird nicht erlaubt, abzunehmen. Ebenso wäre es für den Körper in dieser Situation, weil das Gehirn denkt ja jetzt, dass nicht genug Energie da ist. Und deswegen wäre es auch für den Körper nicht erstrebenswert, eine Schwangerschaft zu erlauben, da diese einen stark energieverbrauchenden Prozess darstellt. Ne? Man muss ja jetzt mit dem eigenen Körper einen zweiten Körper miternähren und wachsen lassen. Und deswegen auch an dieser Stelle, wenn du schon länger versuchst, schwanger zu werden und das funktioniert aber nicht, dann es ist ratsam, dass du mal testen lässt, ob du eventuell eine Leptinresistenz hast. So, und viele Fettzellen lösen zudem auch Entzündungsprozesse aus und können dazu führen, dass weniger vom Glückshormon Serotonin gebildet wird. Und die Folge kann dann sein, dass man sich nicht wohlfühlt oder Stimmungsschwankungen hat, so von so achterbahnfahrtsmäßig auch teilweise, ne? Von Hochjubel jauchzend oder wie man sagt, zu Tode betrübt. Ja, und wenn man jetzt diese Symptome, die ich jetzt genannt habe, wenn man die vorweist, dann ist das schon ein Hinweis darauf, dann kann das auch ein Hinweis darauf sein, dass die Darmgesundheit behandlungsbedürftig ist. Ne? Also wenn diese beiden Resistenzen vorliegen, dann sollte man auch auf den Darm gucken. Weil zum Beispiel dauerhafter Stress oder Antibiotika, Getreide und andere stärkereiche Kohlenhydrate können den Darm durchlässig machen und die positiv im Darm lebenden Bakterien vertreiben. Und diese Faktoren begünstigen beispielsweise auch die Entstehung dann von Verdauungsproblemen, von Allergien und von Entzündungsprozessen. Und Entzündungsprozesse nehmen vom Immunsystem immer ganz viel Energie in Anspruch, die dann an anderen Stellen im Körper fehlen. Also, wenn du Probleme mit deiner Verdauung hast, wenn du Allergien hast oder wenn du irgendwelche Entzündungsprozesse in deinem Körper hast, dann lass auf jeden Fall deinen Darm anschauen. Und es ist jetzt dann, also in meinem Fall wird eben auch der Darm repariert. Und zwar, er wird folgendermaßen repariert, indem er neu mit hilfreichen Bakterienstämmen besiedelt wird. Und damit diese dann auch im Darm bleiben, ist eben auch eine Ernährungsumstellung notwendig. Und durch einen intakten Darm mit vorteilhafter Besiedlung können dann auch positive Effekte hinsichtlich der angestrebten Veränderung des Fettverteilungsmusters auftreten. Das heißt, das Ziel ist ja, dass die Fettverteilungsstörung, die hier jetzt vorliegt beim Lipödem, dass man die eindämmt sozusagen, dass man die im besten Fall sogar rückgängig machen kann. Ne? Heißt es ja, dass es nicht geht, aber wer weiß. Und wenn der Darm gesund ist, ist das auf jeden Fall, und wenn der Darm auch nicht mehr durchlässig ist, ist es auf jeden Fall eine gute Voraussetzung, dass sich diese Fettverteilungsstörung auch ein wenig zurückzieht. Ne? So, und jetzt muss ich mal gerade mein Handy holen, weil da habe ich jetzt nämlich drinstehen, was alles in Bezug auf die Ernährung jetzt so erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, weil ich habe mich jetzt ja total auf Ayurveda eingeschossen und das bin ich auch nach wie vor drauf eingeschossen. Aber im Ayurveda esse ich zum Beispiel ja morgens ein schönes, warmes, nährendes Porridge oder ich esse ja auch total viel Honig, also ich süße mit Honig, ich mache mir morgens in mein warmes Wasser, ins erste Glas warme Wasser, Limette und Honig, das zusammen kurbelt die Fettverbrennung eigentlich an oder das Porridge, da ist zum Beispiel auch Gluten im Getreide und Gluten und Zucker, das soll jetzt alles weggelassen werden für die nächsten 8 Wochen, wenn jetzt eben die Insulin- und die Leptinresistenz angegangen wird und wenn der Darm wieder repariert wird. Dann soll man halt überhaupt nichts Süßes essen und auch kein Gluten. Und Gluten und Zucker ist jetzt nicht unbedingt verboten im Ayurveda. Wie gesagt, Honig ist eher was Heilendes im Ayurveda. Ne? Und deswegen habe ich das halt auch viel integriert und muss davon jetzt ein wenig abrücken. Ich suche hier gerade den Ernährungsplan, um euch ein paar Lebensmittel zu nennen. Was man zum Beispiel sehr, sehr viel konsumieren sollte, ist grüner Tee und Zimt. Am besten so 3 Teelöffel pro Tag ins Essen reinmischen vom Zimt. Und viel Omega-3, also Omega-3-reiche Ernährung, Fisch, Meeresfrüchte, aber keine Fischstäbchen. Viel Avocado, Nüsse, aber keine Erdnüsse, so vor allem Mandeln, Walnüsse, Macadamia. Und auch Geflügel, wenn es denn nicht aus der Massentierhaltung kommt. Und weitere gute antientzündliche Fette sind auch Olivenöl, Kokosmilch. Und man darf Mango essen, das ist das Highlight in dieser ganzen Ernährung, weil Mango ist süß. Und aber jetzt nicht jeden Tag, aber kann es schon 2-3 Mal die Woche essen, weil das super viel auch Energie gibt. Und Ingwer, dunkler Kakao, Wurzelgemüse, Blattgemüse, das ist so das, was auf dem Speiseplan steht. Und man kann das dann auch ergänzen mit Amaranth und Buchweizen. Kann man das Ganze dann zum Beispiel kombinieren. Es gibt auch Buchweizen-Nudeln, wenn man Lust hat auf Nudeln. Weil es soll jetzt auch mal keine Dinkel- und Vollkornnudeln sein. Ne? Also gar nichts, wo irgendwie Gluten mit drin ist. Und worauf man auf jeden Fall verzichten soll, was man vermeiden soll, ist Getreide, Reis, Kartoffel, Hülsenfrüchte, Alkohol, Fructose, also keine Fruchtsäfte, kein Industriezucker, kein Fleisch aus Massentierhaltung, keine Fertiggerichte, kein Sonnenblumenöl, Distelöl, Maiskeimöl, ne? Also keine Omega-6-Fette. Und es ähnelt sich wirklich in vielerlei Hinsicht auch der ayurvedischen Ernährung, außer dass ich jetzt hier halt keinen Reis, keine Kartoffeln und keine Hülsenfrüchte essen darf. Und Hülsenfrüchte war schon so ein sehr zentraler Punkt in der Ernährung bisher. Das fällt jetzt erstmal weg. Und deswegen muss ich mich jetzt erstmal umstellen, was mir jetzt in der Vorweihnachtszeit auch nicht so richtig in den Kram passt. und ich auch erst überlegt habe, ob ich das Ganze im neuen Jahr erst mache, weil so Januar, Februar sind ruhige Monate, da steht eigentlich nichts an. Und jetzt stehen ja Weihnachtsmärkte, Weihnachten und so die ganzen Geschichten an Silvester. Aber habe mich dann doch nach langem Hin und Her überlegen dazu durchgerungen, dass ich jetzt mit dieser ganzen Geschichte starte. Und was auch noch in dem Zusammenhang sehr, sehr sinnvoll und wichtig ist, ist, Moment, ich schaue hier nochmal in meinen Unterlagen, und zwar das intermittierende Fasten, und zwar 8-16, also 8 Stunden essen, also schön wäre es, nicht 8 Stunden essen, sondern innerhalb von 8 Stunden 2 bis 3 Mal essen und 16 Stunden fasten. Und die Nahrungsaufnahme, die wird sozusagen so umgestellt, dass man tagsüber innerhalb von diesen 8 Stunden die gesamte Nahrung aufnimmt und dann 16 Stunden über die Nacht bis zur ersten Mahlzeit am nächsten Tag fastet. Und ich faste dann in der Regel so bis, ich esse irgendwann zwischen 12:30 und 1, wie ich Hunger habe. Also ich habe schon morgens erstmal Hunger, dann geht der aber auch irgendwann wieder weg und dann mache ich mein Mittagessen zwischen 12:30 und 1 und das Abendessen dann irgendwann zwischen 6:30 und 7. Und was auch noch, man soll auch dann wirklich nur diese 2 bis 3 Mahlzeiten zu sich nehmen. Also ich nehme 2 Mahlzeiten jetzt zu mir, weil die Bauchspeicheldrüse dadurch halt auch entlastet wird. Und übrigens, ganz wichtig, eine Mahlzeit ist alles außer Wasser, ungesüßter Tee und schwarzer Kaffee. Das heißt, auch Ingwer im Wasser, auch Zitrone im Wasser, das ist auch alles eine Mahlzeit. Also falls du mir jetzt schon länger zuhörst und vielleicht so ein paar Ayurveda-Tipps angenommen hast und jetzt morgens irgendwie ein Ingwerwasser trinkst oder ein Zitronenwasser oder so wie ich ein Honig-Limettenwasser, dann wäre das, wenn du eine Insulin- und Leptinresistenz hast, jetzt nicht mehr passend, dann nur noch heißes Wasser. Ne? Weil es sonst schon als Mahlzeit gilt und den Fastenprozess unterbricht. Und der dritte Tipp neben dem Fasten und den 2 Mahlzeiten ist richtig, richtig unangenehm. Und zwar das kalte Duschen. 5-mal in der Woche soll kalt geduscht werden und danach nicht warm drüber duschen, sondern kalt duschen und fertig. Und das finde ich so richtig, richtig... Oh. Also das habe ich schon ganz oft gehört, dass es gesund sein soll und da habe ich mir jedes Mal gedacht und auf diesen Punkt beim Thema Gesundheit verzichtest du definitiv. Jetzt ist es aber so, dass durch kaltes Duschen braunes Fettgewebe aufgebaut wird. Und das führt dazu, dass der Fettverbrauch sogar im Ruhezustand ansteigt. Das ist jetzt natürlich schon wieder eine ganz gute Sache, die man sich dann immer vorsagen kann während dem kalten Duschen, dass sogar ich dann Fett verbrenne, wenn ich gar nichts tue. Das ist natürlich ein Vorteil. Also das ist auf jeden Fall ein Mittel, wenn man abnehmen möchte. Kalt duschen. Versuch's mal. Ich bin noch in der sehr, sehr vorsichtigen Phase. Ich fange immer unten an den Füßen an, gehe dann langsam hoch übers Bein und komme auch manchmal gar nicht höher, je nachdem. So, und was ich noch mache, da gehe ich jetzt aber nicht ins Detail. Ich nehme noch Nahrungsergänzungsmittel. Da wurden mir, ich glaube, 8 oder 9 Stück aufgeschrieben. Das war eine richtig teure Kiste. Das hat zusammen 300 Euro gekostet. Und ich zähle die jetzt nicht einzeln auf. Das habe ich auch bei meinen Berichten vom Ayurveda nie gemacht. Da habe ich auch nie außer Trifala, ja, weil es relativ gängig ist. Obwohl das alles pflanzlich ist, im Ayurveda sowie auch hier, habe ich das nie genannt, weil ich kenne deine körperliche, deine gesundheitliche Situation nicht. Ne? Und wir haben unterschiedliche Körper und deswegen nenne ich dir jetzt hier nicht irgendwelche Mittel und nachher läufst du los und kaufst die und dann passt davon irgendwas nicht für dich und ich bin dran schuld. Deswegen nenne ich dir lediglich mal die Wirkungen dieser Mittel. Und zwar, ich nehme jetzt etwas, was die Umwandlung beschleunigt von Testosteron in Östrogen. Und das kann, wenn du jetzt Probleme hast mit dem Zyklus, kann das den Zyklus positiv beeinflussen. Bei mir ist es jetzt eher in Sachen Haarausfall. Da soll es positiv beeinflusst werden, dass der Haarausfall zurückgeht. Dann nehme ich noch etwas, was antientzündlich wirkt und auch die Insulin- und Leptinsensibilität fördert. Und auch etwas, was den durchlässigen Darm repariert. Und dann noch ein Zusatz, der die Bauchspeicheldrüse entlastet. Und was nehme ich noch? Ach genau, noch etwas, das blutzuckersenkend wirkt und somit auch die Wiederherstellung von der, auch noch die Wiederherstellung von der Insulinsensibilität unterstützt. Und dann habe ich auch noch etwas, was einfach so direkt so einen Energiekick gibt, also wo der Körper direkt darauf zugreifen kann als Energiequelle. Das nehme ich dreimal am Tag. Das löst man im Wasser auf. Und dann werden auch noch neue förderliche Bakterienstämme im Darm angelegt. Und ja, das sind so die Dinge, die Mittel, die ich nehme, bewirken. Sagen wir mal so. Und wenn du jetzt sagst, okay, diese Symptome, irgendwie, ich gehe damit in Resonanz, weil ich habe auch einige von den Symptomen und ich fühle mich auch irgendwie ein bisschen fremdgesteuert, ne? So wie ich mich jetzt gefühlt habe. Das bin doch nicht ich. Was stimmt denn da nicht? Ja, obwohl du lebst gesund, du bewegst dich auch und trotzdem stimmt irgendwas nicht. Dann, oder auch wenn du nicht gesund lebst, dann vielleicht erst recht, lass das kontrollieren. Leptin, Insulinresistenz und lass auch den Darm checken, ob der vielleicht irgendwie durchlässig ist und dir wichtige Bakterien, die du brauchst, da gar nicht mehr erhalten geblieben sind. Ja, wo kannst du das jetzt machen? Es gibt super tolle Hausärzte, die das machen. Den muss man aber auch erstmal haben und finden. Ansonsten empfehle ich dir Heilpraktiker oder meine Heilpraktikerin, die ist auch Osteopathin, dass du dich da mal umhörst. Wenn du in Berlin lebst, kann ich dir jemanden empfehlen. Wenn du in Bad Kreuznach und Umkreis lebst, kann ich dir jemanden empfehlen. Wenn du an irgendeinem anderen Ort der Welt lebst, dann musst du dich mit Freund Google befassen oder in deinem Freundes- und Bekanntenkreis. Vielleicht können die auch einen guten Heilpraktiker, gute Heilpraktikerin oder Osteopathin empfehlen. Genau. So, das war's dazu. Und als nächste oder übernächste Folge gibt es auch noch ein tolles Interview mit der Silvia Schnapparelle von Gesundwege. Und die kennt sich damit auch richtig gut aus, berät auch Frauen zu dem Thema und ist auch selbst durch das Ganze schon durchgegangen. Und die Folge lege ich dir auf jeden Fall auch ins Herz, wenn du bis jetzt zugehört hast und dir diese Folge gefallen hat und du sie als für dich wertvoll empfunden hast. Dann hör dir auch die Folge mit der Silvia an. Und wenn du denkst, diese Folge kann auch anderen Frauen, die du kennst, weiterhelfen, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du den Podcast und im Speziellen diese Folge weiterempfiehlst. Ich wünsche dir eine gute Zeit und wir hören uns, ich denke, schon bald in den nächsten Tagen wieder.